Hey, true crime fans. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. After all, ads shouldn't be the scariest thing about true crime. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreetruecrime. That's amazon.com/adfreetruecrime to catch up on the latest episodes without the ads.
Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte.
Ihr Atem stockte, als er sie plötzlich an sich zog. Seine Augen funkelten wie das Meer im Mondschein und sie war kurz davor, sich in seinen Tiefen zu verlieren. »Warum widerstehst du mir, obwohl du weißt, dass du es willst?« raunte er. Seine Stimme, ein tiefes, sinnliches Grollen, das ihr Herz schneller schlagen ließ. Bevor sie eine Antwort finden konnte, spürte sie bereits seine Lippen auf ihren, fordernd und unaufhaltsam. Und in diesem Moment wusste sie, dass es keinen Ausweg mehr gab. Sie war ihm hoffnungslos verfallen. Mit einem Seufzer legt Nancy ihr Buch zur Seite und schaut verträumt aus dem Fenster. Wenn sie nur jemanden finden könnte, der sie genauso liebt wie der Mann in dieser Geschichte. So voller Hingabe und Leidenschaft. Sie würde vor Freude die ganze Welt umarmen. Sie würde strahlen und lachen und könnte nie wieder damit aufhören.
Oder ist das alles nur Fiktion? Ist die Liebe eine Lüge, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt? Eine Erfindung der Geschichtenerzähler, die einem Schmetterlinge in den Bauch und Hoffnung ins Herz zaubern? Nein, Nancy ist nicht bereit, die Hoffnung auf den Mann ihrer Träume aufzugeben. Auch wenn das Schicksal ihr die Suche nach der perfekten Romantik nicht gerade leicht macht. Nancy ist über 50. Aber was ihre Wirkung auf die Männerwelt angeht, so fühlt sie sich wie Anfang 20. Und das strahlt sie auch aus.
Es ist also nicht so, als hätte Nancy keine Auswahl an potenziellen Traummann-Kandidaten. Im Gegenteil. Sie steht im Briefkontakt mit so einigen Anwärtern, die sie kennenlernen wollen. Das Problem ist vielmehr, dass das Leben ihr schon so viele Idioten geschickt hat, dass Nancy einen neuen Mann erst ganz genau prüfen muss, bevor sie ihm trauen kann. Denn in so Zeitungsannoncen treiben sich eben auch die einsamen Herzen herum, die alles andere als Liebe und Romantik im Sinn haben. Und niemand weiß besser als Nancy, dass es Menschen gibt, die einfach keine Grenzen kennen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann, hallo. Und bevor wir euch jetzt gleich Nancys wirklich, ja, sehr außergewöhnliche Geschichte erzählen, kommt hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar wurde ich eingeladen, Gast zu sein in einem eigentlich Comedy-Podcast, der heißt Edel Talk. Und ich durfte mit Kevin und Dominik, den beiden Hosts des Podcasts, eine True-Crime-Special-Folge machen, nämlich den Edel-Crime. Und wenn ihr euch das Ganze nicht nur anhören, sondern auch anschauen möchtet, denn es wurde mitgefilmt, dann findet ihr den Link zum Video in den Shownotes oder ihr geht einfach auf den Edel Talk YouTube-Kanal, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Aber lasst uns jetzt zu Nancys Geschichte kommen, nämlich die Geschichte einer Frau, die vom Pech verfolgt zu sein scheint. Eine Frau, in deren Leben der Tod noch häufiger Einzug hält als die Liebe und die dennoch nicht ihr Lächeln verliert. Eine Geschichte, in der ein skrupelloser Mörder vorkommt, der in seiner Wut auch vor dem Mord an Kindern nicht Halt macht.
Im Zentrum dieser Geschichte steht Nancy, eine freundliche, großmütterlich aussehende Frau mit einer typischen Oma-Lockenwickler-Frisur, einem strahlenden Lachen und einem Talent dafür, leckeren Pflaumenkuchen zu backen. Nancy, oder auch Nanny, wie sie von den Menschen in ihrem Umfeld genannt wird. Aber wir bleiben besser bei ihrem Geburtsnamen Nancy. Um Nancys Geschichte auch wirklich von Anfang an zu erzählen, müssen wir zunächst in die USA reisen, genauer gesagt nach Alabama, an einen Ort namens Blue Mountain.
Allein ja schon der Name Blue Mountain hört sich schon nach Idylle an, nach weitläufigen Feldern und hohen Bergen, nach kühlen Wäldern und heißen Sommern. Das Blue Mountain, in dem Nancy aufwächst, das gibt es heute aber nicht mehr. 2003 wurde ein Teil des Ortes in die nächstgrößere Stadt Anniston eingemeindet und gilt nun nicht mehr als eigenständige Gemeinde. Nancy wird hier im November 1905 geboren, doch ihr Leben gestaltet sich fernab von der Idylle, die Blue Mountain auf den ersten Blick versprechen mag. Der Winter ihrer Geburt ist kalt und hart, ein trauriges Omen für alles, was noch kommen wird.
Nancy wächst auf einer Farm auf. Sie hat einen Bruder und drei Schwestern und alle fünf Kinder leiden unter der strengen Hand ihres Vaters. James soll ein dominanter, kontrollierender und gewalttätiger Mann gewesen sein, der in seinen Kindern in erster Linie den Nutzen sieht, einen Beitrag auf der Farm zu leisten. Nancys Mutter Louisa war angeblich das genaue Gegenteil, sanft und liebevoll. Aber auch sie kann sich gegen James nicht zur Wehr setzen und hasst ihn genauso, wie ihre Kinder es tun. Ganz zu ihrem Missfallen erlaubt James es Nancy und ihren Geschwistern nicht, zur Schule zu gehen. Stattdessen müssen die Kinder bei der harten Arbeit auf dem Hof helfen. Wer sich weigert oder seine Aufgaben schlecht erledigt, wird bestraft.
Als Nancy 7 Jahre alt ist, macht sich die Familie an einem stürmischen Wintertag mit dem Zug auf den Weg, um Verwandte im Süden von Alabama zu besuchen. Mitten während der Fahrt muss der Zug aber plötzlich eine Notbremsung machen und Nancy knallt ungebremst mit dem Kopf an eine Metallstange am Sitz vor ihr. Von diesem heftigen Schlag wird sie sogar kurz ohnmächtig und als sie wieder zu sich kommt, da ist da ein Schmerz in ihrem Kopf, der nie wieder in ihrem Leben so richtig weggehen will. Von dem Tag an hat Nancy mit Migräne, Depressionen und sogar weiteren Ohnmachtsanfällen zu kämpfen, was sie nicht nur körperlich, sondern natürlich auch psychisch vor enorme Herausforderungen stellt. Der Alltag fühlt sich für sie nun ganz anders an und es kostet sie sehr viel, das zu akzeptieren.
Kraft in dieser schweren Zeit geben Nancy ihre Bücher. Die gedruckten Seiten sind für sie eine Flucht aus der Realität. Ein Ort, an dem es keine gewalttätigen Väter und keine erzwungene Arbeit gibt. Ganz im Gegenteil. In ihren Büchern begegnet sie einer Liebe, die sie so aus dem echten Leben gar nicht kennt. Einer echten, bedingungslosen Liebe, die geprägt ist von Respekt, Wohlwollen und Fürsorge. Und natürlich von Lust. Ihre Mutter Louisa unterstützt die Leidenschaft ihrer Tochter. Sie spart heimlich und so oft sie kann, steckt sie Nancy einen neuen Schmöker zu. Sie freut sich, dass sie wenigstens einem ihrer Kinder eine Freude machen kann.
Vor ihrem Vater muss Nancy ihre Liebesromane aber verstecken, denn der hält gar nichts davon, dass seine Tochter sich mit diesen Themen beschäftigt, die was mit Männern zu tun haben. James verbietet seinen Töchtern auch, sich zu schminken oder irgendwie auffällige Kleidung zu tragen. Und auch der Besuch von Tänzen oder anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen ist ein absolutes No-Go. Wüsste er, dass Nancy immer auch die Lonely Hearts-Spalte in der Zeitung liest, also die Kontaktanzeigen, dann würde er vermutlich die komplette Zeitung direkt verbannen.
Vielleicht ist die Teenagerin Nancy auch zu sehr in ihren romantischen Idealen gefangen, um zu realisieren, dass nicht nur Traumprinzen Kontaktanzeigen in Zeitungen schalten. Und vielleicht hätte alles anders kommen können, wenn sie nicht nach anderen einsamen Herzen gesucht hätte, die ihre Hoffnungen auf Liebe nicht aufgeben wollen. Doch wo Liebe ist, da ist auch Leid. Und wo Leid ist, da ist häufig auch Schmerz, Hass und Tod. Noch ahnt niemand, dass der Lonely Heart Killer eines Tages Schlagzeilen machen würde. Und dass es Gefahren gibt, die so schwer zu erkennen sind, dass man die Menschen, die man liebt, nur schwer davor schützen kann.
Einige von euch denken jetzt bestimmt, Moment mal, den Lonely Hearts Killer, den kenne ich ja schon aus der Schwarzen Akte. Dann liegt ihr richtig, aber diesen Fall bzw. einen anderen Lonely Hearts Killer Fall, den haben wir in unserem Buch aufgeschrieben. Also heute erzählen wir die Geschichte eines anderen Lonely Hearts Killers.
Werbung.
Hey, Prime members! Are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcast to catch up on the latest episodes without the ads.
Werbung Ende.
1920, da ist Nancy 15 Jahre alt, da hat sie genug vom Leben auf dem Hof. Sie will mehr, sie will raus und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und sie hat einen Masterplan. Sie schlägt ihrem Vater James vor, außerhalb arbeiten zu gehen, damit sie Geld für die Familie verdienen kann. James fällt kein wirkliches Argument ein, das gegen ein regelmäßiges und garantiertes Einkommen für seine Geldbörse spricht. Und außerdem könnte er so endlich ein Polster für schlechte Zeiten ansparen. Und das ist auch der Punkt, an dem Nancys Geschichte rasant an Fahrt aufnimmt.
In einer Garnfabrik in Blue Mountain findet sie eine Stelle und zum ersten Mal ist sie so richtig frei und glücklich. Zu ihrer großen Freude merkt sie, dass sie bei den Männern recht beliebt ist. Sie genießt die Blicke, die an ihr hängen bleiben, und will unbedingt dieses Bauchkribbeln ausprobieren, das sie in ihren Büchern so zu lieben gelernt hat. Nancy fängt an zu rauchen, um einen Vorwand zu haben, draußen in den Pausen bei den Männern zu stehen und sich zu präsentieren. Und ihr Plan funktioniert. Einer ihrer Verehrer scheint besonders verliebt in sie zu sein. Der 17-jährige Charles. Zu diesem Zeitpunkt ist Nancy 16 Jahre alt, also ein Jahr jünger als Charles.
Charles entspricht, zumindest auf den ersten Blick, dem Mann ihrer Vorstellung. Er ist groß, sieht gut aus mit seinem lockigen Haar und hat ein Lächeln, das Nancy an das der Liebhaber aus den Büchern erinnert. 4 Monate nach ihrem Kennenlernen läuten dann auch schon die Kirchenglocken. Die Hochzeit ist schlicht, es gibt keine Blumen oder ausgefallene Speisen. Charles überhäuft sie auch nicht mit Geschenken und entführt sie nicht an einen exotischen Ort. In ihren Büchern läuft das alles immer ganz anders. Nancy ist enttäuscht. So hat sie sich das nicht vorgestellt. Wo bleibt denn die Romantik, von der sie so träumt?
Doch es kommt sogar noch schlimmer. Denn als Nancy schließlich zu Charles zieht, ist da noch eine dritte Person, nämlich seine Mutter. Und die hat keine Absicht, das frisch vermählte Paar in Ruhe zu lassen. Sie besteht darauf, weiter in ihrem Haus zu leben und zu bestimmen, wie die Dinge zu laufen haben. Und Charles widerspricht ihr nicht. Nancy kommt es vor, als sei sie von einem Albtraum in den nächsten gerutscht. Der ganze Haushalt bleibt allein an ihr hängen. Ihre Schwiegermutter rührt selbst keinen Finger, beobachtet Nancy aber bei jedem Handgriff, den sie tut. Und kritisiert sie, ständig und bei allem. Wenn ihr etwas nicht passt, zwingt sie Nancy dazu, die Aufgabe so häufig zu wiederholen, bis es ihren Erwartungen entspricht.
Laut unseren Quellen ist die Schwiegermutter dominant, bestimmend und kontrollierend. Und sie sieht nichts Falsches an dem, was sie tut. Obwohl sie sich gegenüber Nancy, aber auch gegenüber Charles krass übergriffig verhält. Zwar schlägt sie Nancy nicht, also nicht so wie ihr Vater James, aber sie kontrolliert trotzdem jeden Aspekt ihres Lebens. Wenn Nancys Mutter zu Besuch kommt, dann verbietet die Schwiegermutter zum Beispiel, dass Luisa über Nacht bleibt. Wenn Nancy Zeit mit Charles verbringen will, dann geht es der Schwiegermutter plötzlich ganz schlecht und Charles muss ihr seine Aufmerksamkeit schenken. Nancy kommt es so vor, als habe sie das eine Übel gegen ein anderes eingetauscht. Und Nancy kann nicht einmal richtig mit Charles das Gespräch suchen.
Kritik an seiner Mutter scheint ihm regelrecht körperlich zu schmerzen. Und er kann auch nicht ganz glauben, was Nancy erzählt. Denn wenn Charles anwesend ist, verhält sich seine Mutter gegenüber Nancy stets höflich und großmütig. Für Charles ist das, was seine Mutter sagt, Gesetz. Und so ist Nancy in einem Netz aus sozialen Verpflichtungen und Höflichkeit gefangen, in dem sie genauso festsitzt wie in der Spirale aus Gewalt, die sie von zu Hause kennt. Als Fluchtmöglichkeit bleibt Nancy nur noch die Fiktion. Doch selbst da mischt die Schwiegermutter sich ein. Sie empfindet das Lesen von Liebesromanen als Untreue und vernichtet kurzerhand alle Bücher und Zeitschriften, die sie bei Nancy findet.
Schlimmer wird die Lage noch durch die ganzen Kinder, die Nancy eigentlich gar nicht gewollt haben soll. 2 Jahre nach der Hochzeit kommt ihre Tochter Melvina zur Welt. 3 weitere Kinder folgen schnell. Jetzt hat Nancy also nicht nur ihre Schwiegermutter am Hals, sondern muss auch noch 4 Kinder versorgen und sich irgendwie um sich selbst kümmern. Dazu kommt, dass Charles immer mal wieder für mehrere Tage verschwindet. Nancy ahnt Böses. 1927, da ist Nancy bereits 6 Jahre mit Charles verheiratet, sterben 2 der 4 Kinder vollkommen plötzlich an einer Lebensmittelvergiftung. Es bleiben nur Melvina, die Älteste, und ein gerade neugeborenes Baby namens Florine.
Der Verlust der Kinder zerstört die Ehe zwischen Nancy und Charles endgültig. Charles verlässt Nancy in einer Nacht- und Nebelaktion und nimmt zu ihrem großen Entsetzen Melvina mit, ihre Lieblingstochter. Die Trennung von ihrer erstgeborenen Tochter ist für Nancy nicht zu ertragen und sie hat das Gefühl, nie wieder glücklich sein zu können. Jetzt hat sie nur noch Florine. Wenn sie könnte, würde sie das Baby direkt gegen Melvina eintauschen. Denn, um es ehrlich zu sagen, ist Florine Nancy auch ein wenig egal. Das wird in diversen Quellen zu dem Fall deutlich.
Jetzt, da Charles sie verlassen hat, muss Nancy also selbst für das Einkommen sorgen. Sie findet wieder Arbeit in einer Garnfabrik, aber einer anderen als vorher, und kann die kleine, irgendwie seltsame und unglückliche Familie so über die Runden bringen. Ihre Schwiegermutter scheint ohne ihren Sohn jegliche Kraft verloren zu haben, um Nancy weiterhin zu mobben und zu kontrollieren, denn die ist geschockt, dass Charles sie einfach so verlassen hat. Mit ihrer Gesundheit geht es dann auch stetig bergab und sie klagt zunehmend über Magenschmerzen und kann an einigen Tagen nicht einmal mehr das Bett verlassen. Ausgerechnet Nancy muss sich jetzt um sie kümmern, da ja sonst niemand mehr da ist.
Im Sommer 1927, also im selben Jahr, in dem schon 2 von Nancys Kindern gestorben sind und Charles die Familie mit Melvina verlassen hat, stirbt auch die Schwiegermutter nach langer Krankheit. Nun ist Nancy ganz allein mit dem Baby Florine. Ja, und dann steht eines Tages im Jahr 1928, also 1 Jahr nach den ganzen mehr oder weniger plötzlichen Todesfällen, Nancys flüchtiger Ehemann Charles vor der Tür. Mit Melvina, einer neuen Frau und deren kleinen Sohn.
Er will Nancy aus dem Haus jagen. Jetzt, wo seine Mutter tot ist, möchte er sie nicht in den Genuss kommen lassen, ganz allein in seinem Haus zu wohnen. Voller Wut packt Nancy ihre Sachen zusammen, schnappt sich Florine und Melvina und geht. Weder sie noch Charles scheinen Melvina überhaupt so etwas wie eine Wahl zu geben, ob sie lieber mit ihrem Vater oder ihrer Mutter zusammenleben möchte. Melvina ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 5 Jahre alt, Florine im Kleinkindalter. Nancy jedenfalls wird es nicht zulassen, dass man sie nochmal von ihrer geliebten ältesten Tochter trennt. Und die Genugtuung, Florine zu behalten, die will sie Charles auch nicht gönnen.
Und so kehrt sie mit ihren beiden Töchtern zurück auf die Farm ihrer Eltern, zurück in ein Leben, das sie eigentlich für immer verlassen wollte. Während Mutter Luisa sich freut, Tochter und Enkelin bei sich zu haben, erwartet James von Nancy, dass sie wieder auf dem Hof mit anpackt, jetzt da ihre Ehe gescheitert ist. Doch Nancy ist keineswegs bereit, ihre Suche nach dem perfekten Traummann aufzugeben. Sie wird sich mit nichts weniger als der wahren Liebe zufrieden geben.
Um den Fängen ihres Vaters zu entkommen, sucht sie sich wieder Arbeit außerhalb der Farm, dieses Mal in einer Baumwollfabrik. Und wieder schafft sie es, sich eine Reihe neuer Verehrer anzulächeln. Allerdings prüft sie dieses Mal sorgfältig, wie es denn um die familiären Hintergründe dieser Männer bestellt ist. Auf gar keinen Fall will sie jemandem zum Mann nehmen, der wie Charles unter dem Einfluss einer anderen erwachsenen Person steht. Nancy schaltet dazu noch eine Kontaktanzeige in der Lonely Hearts Spalte. Männer, die ihr Verlangen in Person immer recht plump zeigen, sind jetzt gezwungen, ihre Begierden in Poesie und Prosa zu verkleiden, um Nancy für sich zu gewinnen.
Diese Art des Umworbenwerdens ähnelt stark dem, was sie aus ihren Liebesromanen kennt. Endlich wird mit ihr gesprochen, als wäre sie die Heldin ihrer eigenen Geschichte. Nancy ist zufrieden. 1929, also 1 Jahr nach der Scheidung, erhält Nancy dann endlich einen Brief, der sich von allen anderen unterscheidet. Die Verse, die dieser neue Verehrer schreibt, berühren Nancy tief in ihrem Inneren, und das Foto, das er schickt, beweist, dass der Mann nicht nur Poesie beherrscht, sondern auch noch gut aussieht. Ein bisschen wie ein Filmstar, findet Nancy.
Dieser Mann heißt Robert Franklin. Der wird von allen aber nur Frank genannt. Er ist 22 Jahre alt und damit 2 Jahre jünger als Nancy, aber für sein Alter sehr reif. besonders im Vergleich zu Charles. Frank führt ein bescheidenes, ruhiges Leben, er mag Musik und wirkt ausgeglichen und vernünftig. Nancy beschließt, ihn jetzt also im echten Leben kennenzulernen. Das lässt Frank sich nicht zweimal sagen. Schon einen Tag nach ihrer Einladung taucht Frank auf der Farm auf und ist gleich hin und weg von der charmanten Nancy. In den nächsten Wochen besucht er sie immer wieder und überhäuft sie mit romantischen Geschenken. Es ist, als würde ein Traum wahr werden. Nancy erhält Blumen, Pralinen und viele weitere liebevoll gestaltete Päckchen, denen immer selbst verfasste Gedichte beiliegen. Nancy fühlt sich wie im Rausch.
Nur 2 Monate nach ihrem ersten Kennenlernen macht Frank Nancy einen Heiratsantrag, den sie auch ohne zu zögern annimmt. Er ist die Aussicht auf ein Leben, von dem Nancy immer geträumt hat. Und Frank nimmt sie so, wie sie ist, trotz weniger finanzieller Mittel und 2 Kindern. Die frischgebackene Familie lebt in Jacksonville, ungefähr eine Viertelstunde mit dem Auto von Blue Mountain entfernt. Alles scheint perfekt, bis der Alltag sich einstellt. Als die Euphorie des Anfangs langsam verklingt, offenbart Frank sein wahres Gesicht.
Ja, denn Nancy findet heraus, dass er eine Vorstrafe wegen Körperverletzung hat und ein massives Alkoholproblem. Gewalt und Alkohol, diese gefährliche Kombination kennt Nancy ja bereits. 1929 ist die Prohibition in den USA gerade in ihren letzten Zügen. Aber noch ist Alkohol offiziell verboten. Und Frank muss sich seinen Whisky auf dem Schwarzmarkt besorgen und dann im Garten verstecken. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert. Als man Alkohol dann eines Tages wieder legal kaufen kann, fängt Frank an, noch mehr zu trinken.
Er verbringt immer mehr Zeit in Bars mit seinen Kumpels als zu Hause bei Nancy und hat zu Hause heftige Wutanfälle, wenn ihm irgendetwas gerade nicht passt. Und diese Wut äußert sich in Gewalt. Laut unseren Quellen beginnt er, Nancy und die Kinder zu schlagen. Und letztendlich passiert genau das, was Nancy eigentlich vermeiden wollte. Melvina und Florine wachsen mit einem ähnlich unberechenbaren und gewalttätigen Vater auf, wie sie es selbst musste. Die Mädchen, die da ungefähr 10 und 14 Jahre alt sind, hoffen auf eine schnelle eigene Heirat, um ihrem Zuhause zu entfliehen. Sie beginnen, von einem besseren Leben zu träumen, genauso wie Nancy es damals getan hat.
Und wie das Leben so spielt, stellt Melvina ihren Eltern eines Tages tatsächlich einen Verehrer vor und hofft auf deren Zustimmung zu ihrer Hochzeit. Nancy ist alles andere als begeistert, denn sie hat Sorge, dass Melvina in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter genauso unglücklich wird wie sie selbst. Aber sie gibt trotzdem ihre Zustimmung zu dem jungen Mann. Dass ihre geliebte älteste Tochter eines Tages heiraten würde, das ist ja sowieso unvermeidbar. Da ist Nancy realistisch genug.
1943, da ist Nancy 38 und Melvina 20 Jahre alt, wird Nancy zur Oma. Melvina bringt ihren Sohn Robert zur Welt. Die Geburt verläuft ohne weitere Probleme und Melvina ist überglücklich. Nancy unterstützt ihre Tochter, wo es nur möglich ist. 2 Jahre später, also 1945, bringt Melvina dann schon ihr 2. Kind zur Welt. Die 2. Geburt erweist sich allerdings als deutlich schwieriger als beim 1. Kind und Nancy führt sie Schritt für Schritt durch die Wehen, die ganze Nacht hindurch. Melvina bekommt starke Schmerzmittel und hat es dann endlich in den frühen Morgenstunden geschafft. Ein gesundes Mädchen wird geboren. Melvina ist allerdings so geschwächt, dass sie es nicht schafft, das Baby zu halten. Also übernimmt Nancy das.
Alles hätte so wunderbar sein können, wenn Nancy nicht plötzlich die schrecklichste aller Nachrichten verkündet hätte. Denn sie sagt, dass das Neugeborene tot ist. Es atmet nicht mehr. Man geht von einem plötzlichen Kindstod aus. Eine andere Erklärung findet das medizinische Personal nicht. Nur Melvina sieht die lange, spitze Haarnadel in der Hand ihrer Mutter. Aber sie versteht nicht, was das zu bedeuten hat. Nach dem Tod ihrer Tochter zieht sich Melvina in eine Welt aus Alkohol und Zigaretten zurück. Ihre Ehe zerbricht. Den 2-jährigen Sohn Robert lässt Melvina in diesen Momenten der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit in der Obhut ihrer Mutter.
Doch als sie den Jungen eines Morgens bei Nancy abholen will, liegt Robert tot in seinem Bett. Nur wenige Wochen, nachdem Melvina ihr anderes Kind verloren hat. Auch dieses Mal können die Ärzte keinen medizinischen Grund dafür finden und tippen wieder auf plötzlichen Kindstod. Melvina und Nancy sind außer sich vor Trauer und Schock. Aber Moment mal, ist das nicht die Andeutung eines kleinen, zufriedenen Lächelns, das um Nancys Mundwinkel spielt? Nancy kassiert $500 aus einer Lebensversicherung, die sie für ihren Enkel abgeschlossen hat. Nach der Inflation entspräche das heute knapp 8.000 Euro. Bei der Beerdigung schluchzt Nancy laut und bricht ohnmächtig zusammen.
Der Tod ihrer zwei Enkel ist nicht das letzte Mal, dass das Schicksal einen Menschen aus Nancys Familie aus dem Leben reißt. 1945, als der Zweite Weltkrieg dem Ende zugeht, da spitzt sich die Lage zwischen Nancy und ihrem zweiten Ehemann Frank zu. Die beiden sind mittlerweile 16 Jahre verheiratet. 16 lange Jahre, in denen Nancy Franks Launen ausgehalten hat. Am 6. August 1945, weniger als einen Monat nach Roberts Beerdigung, da werfen die Vereinigten Staaten von Amerika eine Atombombe auf Hiroshima ab. Am 9. August überfällt die Sowjetunion japanisches Territorium und die Amerikaner werfen eine zweite Atombombe auf die Stadt Nagasaki. Auf Anweisung des Kaisers kapituliert Japan bedingungslos vor den alliierten Mächten.
Am 14. August wird die offizielle Kapitulationserklärung in den USA bekannt gegeben. Eine große Welle des Jubelns und Feierns bricht aus. Und Frank? Der betrinkt sich so sehr, dass er es gerade noch nach Hause schafft. In seiner Euphorie vergewaltigt er Nancy. So überliefern es unsere Quellen. Und am nächsten Tag liegt Frank tot im Garten, mit einer Whiskyflasche in der Hand. Sein ganzer Körper ist von Alkohol durchtränkt. Der Arzt vermutet, dass der Whisky ihm letztendlich doch das Leben gekostet haben könnte. Bei dem Konsum ist es kein Wunder, dass die Leber irgendwann nicht mehr mitmacht. Die Whiskyflasche ist komplett leer. Kein einziger Tropfen ist mehr darin, sodass auch nicht untersucht werden kann, ob der Whisky vielleicht schlecht geworden war.
Franks Beerdigung ist gut besucht. Als trauernde Witwe erhält Nancy eine Flut von Beileidsbekundungen und Hilfsangeboten für die nächste Zeit. Aber sie kann sich selbst helfen. Nancy erhält das Geld aus Franks Lebensversicherung und kauft davon ein Grundstück und ein Haus in der Nähe von Jacksonville. Einen Teil des Landes verpachtet sie an einen Landwirt, was ihr jetzt ein regelmäßiges Einkommen garantiert. Noch nie in ihrem Leben hat sie so viel Geld gehabt und vor allem noch nie war sie von anderen Menschen vollkommen unabhängig.
Doch da wäre ja noch die Sache mit der Liebe. Nancy abonniert jetzt Zeitungen aus anderen Bundesstaaten, um ihren Suchradius nach dem perfekten Mann zu erweitern. In den nächsten 2 Jahren reist sie mit dem Zug durch die USA und besucht potenzielle Verehrer. Zu Hause ist sie nur sehr selten. Beide Töchter sind längst ausgezogen. Für Nancy beginnt eine gute Zeit. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt. Einmal geschieden, einmal verwitwet, aber besitzt noch immer diese Ausstrahlung, mit der sie Männer um den Finger wickeln kann.
Auf einer dieser Reisen lernt sie Ali kennen. Der wird nur wenige Tage nach ihrem ersten Treffen Nancys dritter Ehemann. Wie auch Frank versteht Ali es, die Sprache der Liebe zu Papier zu bringen. Er lebt in North Carolina, also 2 Bundesstaaten von Nancys Heimat entfernt, und hat sich dort ein kleines Reich aufgebaut. Nancy zögert nicht lange, sie hat nämlich ein gutes Gefühl, dass das jetzt wirklich ihr perfekter Traumprinz ist. Die beiden ziehen also in Arlies Haus ein und am Anfang schweben die frisch Verheirateten auf einer rosaroten Wolke aus Liebe und Lust. Nancy ist selig.
Ali bemüht sich wirklich sehr um Nancy und er hält sich auch zurück, was den Alkohol angeht. Zwar trinkt er keinen Whisky, dafür aber Wein. Doch letztendlich ist das Ergebnis ja ein ähnliches. Ganz abgesehen davon liebt er es, mit verschiedenen Frauen anzubändeln. Da allerdings schon frühere Beziehungen am Alkohol und seiner unstillbaren Lust gescheitert sind, beschließt Ali dieses Mal, sein kleines Problem einfach zu verheimlichen. Er tut, was er für das einzig Ehrenhafte hält, und lügt Nancy an. Ganz nach dem Motto, was sie nicht weiß, kann sie nicht verletzen.
Jedes Mal, wenn er aus Versehen bei einer seiner Liebhaberinnen einschläft und zu spät zum Abendessen kommt, dann bringt er Nancy ein Geschenk mit. Doch die hat schon so viel erlebt mit den Männern, dass sie natürlich ziemlich schnell rauskriegt, was hier Sache ist. Doch statt sich zu ärgern, dreht sie den Spieß einfach um. Sie nimmt sich selbst kleine Auszeiten und fährt immer mal wieder für ein paar Tage weg. Briefkontakt zu einigen Verehrern hält sie nach wie vor. Und so beschließt sie, dass sie ebenso wie Ali auch einfach selbst auf ihre Kosten kommen kann.
Für ihre Männerbesuche reist sie durch das ganze Land. Ihren Verehrern erzählt sie natürlich nicht, dass sie verheiratet ist. Der Gedanke, dass Ali dann in ein leeres und kaltes Haus zurückkommt, ohne ein Essen auf dem Tisch, bereitet ihr nur noch mehr Vergnügen. 5 Jahre lang betrügen sich die beiden gegenseitig, bis Ali plötzlich und vollkommen unerwartet an Herzversagen stirbt. Die Ärzte haben jedoch noch einen anderen Verdacht. Es könnte auch der Grippetod gewesen sein. Da man jedoch keine Panik verbreiten will, belässt man es bei der Version mit dem Herzversagen.
Ja, und Nancy findet sich wieder in der Rolle der trauernden Witwe wieder. Sie genießt die Aufmerksamkeit und den Trost der Gemeinschaft. Wieder erhält Nancy Geld aus der Lebensversicherung. Und für das Haus, das sie erben wird, hat sie auch schon Pläne. Doch dann kommt alles anders. Denn das Haus, in dem sie mit Ali gewohnt hat, das geht an seine Schwester. Ali hat sein Testament nämlich gar nicht ändern lassen, nachdem er Nancy geheiratet hatte. Und so muss sie ihre Sachen packen und ausziehen. Eine ganz schön böse Überraschung. Sie nimmt ihre Kleidung, Bücher und den Fernseher mit. Und wenige Tage später steht dieses Haus in Flammen.
In den nun folgenden Jahren wird Alis Mutter, also Nancys dritte Schwiegermutter, immer kränker. Einige gehen davon aus, dass es dasselbe Grippevirus ist, an dem Ali selbst gestorben sein könnte. Andere tippen auf Darmkrebs. Nancy pflegt die Frau und kocht jeden Tag für sie. 1952, als es mit dem Gesundheitszustand der Schwiegermutter rasant bergab geht, kann die alte Frau nur noch gedünstete Pflaumen zu sich nehmen. Das ganze Dorf ist gerührt und begeistert davon, mit welcher Hingabe Nancy ihre Schwiegermutter pflegt. Jeder kann sehen, was für eine anständige Frau Nancy ist.
Noch im selben Jahr, also 1952, da stirbt Alis Mutter nach langer Krankheit. Ihr Haus geht an ihre Tochter, also Alis Schwester, die ja schon das andere Haus geerbt hat. Nancy geht wieder leer aus. Sehr zu ihrem Missfallen. Und das nach all den Monaten der Pflege. 2 Verstorbene und 1 geschiedener Ehemann. 2 verstorbene Kinder, 2 verstorbene Enkel plus 2 verstorbene Schwiegermütter. Das ist die Bilanz der Todesfälle, die Nancys Weg säumen. Von der kleinen Dose mit dem Rattengift weiß allerdings immer noch niemand.
Nancy ist zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt. Und genauso, wie sie es schon die letzten Male getan hat, beginnt sie wieder von vorn. Mit Kontaktanzeigen, Liebesbriefen und der Suche nach Ehemann Nummer 4. Doch dieses Mal kommt ihr auf ihrem Kreuzzug der Liebe etwas in die Quere.
Und zwar eine ihrer Schwestern. Dovi, die krank ist und nicht aus dem Bett kommt, die braucht Hilfe. Nancy hat keine Wahl. Ihre ganze Familie fleht sie an, Dovi zu pflegen. Und Nancy erkennt, dass die kleine Schwester im Sterben liegt. Sie verwöhnt sie mit Pflaumenkompott und eine Woche später ist Dovi tot. Nancy kann jetzt endlich zurück in das Haus nach Jacksonville, das sie gekauft hat. Ihr erinnert euch, das Haus mit dem Land, von dem sie einen Teil ja an einen Landwirt vermietet.
Nancys 4. Ehemann heißt Richard, ist Mitte 60 und pensioniert. Die beiden lernen sich 1952, also kurz nach Dovis Tod, über einen Dating-Service kennen, der aktiv Paare zusammenbringt. So ähnlich wie Parship oder Elite-Partner. Zu diesem Zeitpunkt ist Nancy 47 Jahre alt, also fast 20 Jahre jünger als ihr Neuer. Nach einer kurzen Datingphase heiraten die zwei und Nancy zieht zu ihm aufs Land. Ob Richard endlich der Mann ist, nach dem sie so lange schon sucht?
Das Leben mit ihm ist angenehm. Jeden Morgen schaut sie aus dem Fenster auf blauen Himmel und Maisfelder und sie hat keine Kinder, um die sie sich kümmern muss. Richard und Nancy verbringen viel Zeit zusammen und ab und zu fährt er in die Stadt, um Vorräte zu besorgen. Erst ist er kurz weg, dann immer länger. Und dann beginnt er, ihr Geschenke mitzubringen. Nancy, die kennt das Spiel und sie kann nicht glauben, dass sie einfach keinen Mann findet, der ihr treu ist und der kein Alkoholproblem hat.
Mit ihrer pragmatischen Einstellung beschließt Nancy, dass sie keine Lust mehr hat auf Lügen und fährt ebenfalls in die Stadt, um herauszufinden, mit wem Richard es treibt. In einem Friseursalon findet sie heraus, was Sache ist. Die anderen Frauen scheinen den Klatsch und Tratsch regelrecht zu genießen und sprechen Nancy ihr Mitleid aus. Doch bevor sie das Problem aus der Welt schaffen kann, steht im Januar 1953 ein anderes vor der Tür. Ihre Mutter Louisa. Zu diesem Zeitpunkt ist Nancy erst wenige Monate mit Richard verheiratet. Louisa braucht Hilfe. Sie ist gestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen. Kurz zuvor ist ihr Vater James gestorben und Louisa kann und will den Hof in ihrem Zustand nicht allein halten.
Nancy nimmt ihre Mutter bei sich auf. Sie ist ja für ihre Güte und liebevolle Pflege bekannt. Wenige Tage nach ihrer Ankunft klagt Louisa über starke Bauchschmerzen und stirbt. Noch immer scheint sich niemand zu wundern, warum die Menschen in Nancys Obhut alle sterben. Wenn man ihre Geschichte so im Nachhinein erzählt, dann ist es wirklich kaum zu glauben, wie niemandem auffallen konnte, was hier in Wirklichkeit passiert. Ich denke, ihr wisst mittlerweile alle, was hier vor sich geht, ohne dass wir das einmal laut sagen müssen. Und nur 3 Monate später, da folgt auch Richard, Ehemann Nummer 4, Louisa ins Grab. Denn der Kaffee, den er getrunken hat, der schmeckt ihr irgendwie komisch. Mit einem Lächeln im Gesicht versteckt Nancy die kleine Dose mit dem Arsen wieder. Wer sich nicht wie ein Traumprinz verhält, der wird ihr keine weitere Minute ihrer Zeit stehlen.
Doch auch Richards Arzt schöpft keinen Verdacht. Er geht davon aus, dass Richards Herz einfach zu alt und müde war und deshalb aufgehört hat zu schlagen. Nur die Frauen aus dem Friseursalon ahnen, was passiert ist. Aber keine von ihnen hat auch nur die geringste Lust, mit dem Verdacht zur Polizei zu gehen. Im Gegenteil. In ihren Augen ist Nancy eine Art Heldin, die ihr eigenes Schicksal aktiv in die Hand nimmt und es schafft, aus einer unglücklichen Ehe auszubrechen. Mit welchen Mitteln auch immer. Das Haus von Richard wird zwangsversteigert und zusammen mit den Lebensversicherungen verdient Nancy rund $2000 mit der Ehe. Nach der Inflation entspricht das heute etwa einem Wert von 21.000 Euro. Nicht gerade das Vermögen, das sich Nancy erhofft hat, aber doch eine ganz ordentliche Summe.
Und weiter geht es mit Ehemann Nummer 5. Als Nancy 1953 den 59-jährigen Samuel heiratet, da ahnt sie nicht, dass das ihr letzter Versuch sein würde, die wahre Liebe auch außerhalb ihrer Bücher zu finden. Samuel kennt Nancy schon seit einigen Jahren, denn er gehört zu den Männern, mit denen sie auch über all die Jahre einen regen Briefkontakt gepflegt hat. Kennengelernt hat er sie über eine Lonely Hearts-Anzeige in der Zeitung. Als Nancy ihn heiratet, da ist sie 48 Jahre alt, also knapp 11 Jahre jünger als er. Doch da Samuel immer einen gesunden Lebensstil gepflegt hat, sieht man ihm sein Alter nicht an. Und Nancy, die ist hin und weg. Keine Affären, kein Alkohol, keine Zigaretten und kein Glücksspiel. Ein durch und durch ehrlicher Mensch, der sogar im Haushalt mit anpackt.
Unter der Woche ist er als Fernstraßeninspektor unterwegs. Am Wochenende steht er als Laienprediger in der örtlichen Kirche und bemüht sich darum, die Menschen zu Gott zu führen. Er selbst sei schon als junger Mann von den Gefahren der Sünde befreit worden, weiß er dabei stetig zu betonen. Das Problem ist nur, dass Samuel und Nancy ein wenig unterschiedlicher Ansicht darüber sind, was man unter Sünde zu verstehen hat. Und so verbietet Samuel ihr jegliche Ausgaben, die er als unnötig betrachtet. Also alles, was nicht für das simple Überleben gebraucht wird. Wenn Nancy etwas kauft, was ihm nicht gefällt, muss sie in die Stadt zurückkehren und es zurückgeben. Wenn Nancy lesen will, darf sie dafür nur eine einzige Lampe anmachen. Ansonsten muss der Raum komplett dunkel sein.
Die Schlafens- und Essenszeiten legt Samuel im Voraus fest. Und er soll sogar den Sex vorab geplant haben. Es gibt also keinen Spielraum mehr für Spontanität. Und, was das Schlimmste ist, Samuel verbietet ihr sogar, ihre Liebesschmöker zu lesen. Also genau die Geschichten, die sie ja schon ihr ganzes Leben lang begleiten und immer ein Retter in der Not gewesen sind. Das, was die Charaktere da in den Büchern schreiben, das ist definitiv eine Sünde in seinen Augen. Nancy solle bitte nur Bücher lesen, die zu ihrer Bildung beitragen. Und daraufhin wirft er ihre Schmöker kurzerhand weg. Damit hat er sich als Traumann für sie definitiv disqualifiziert.
Ein gutes Jahr hat ihre Ehe gehalten. Und es wird Zeit für Nancy, wieder ihren speziellen Pflaumenkuchen zu backen. Doch dieses Mal verschätzt sie sich mit der Dosis. Und Samuel landet im Krankenhaus statt im Grab. Einige Wochen später ist er wieder zu Hause, einigermaßen aufgepäppelt. Und Nancy macht kurzen Prozess. Der Kaffee, den sie ihrem Ehemann serviert, schmeckt bitter. Das Arsen hat sie dieses Mal so hoch dosiert, dass Samuel keine Chance hat. Wenige Stunden später ist er tot. Eine knappe Woche, nachdem man ihn aus dem Krankenhaus entlassen hat. Vorher hat Nancy zugesehen, dass sie die Begünstigte seiner Lebensversicherung wird und Zugriff auf seine Konten bekommt. Wieder wird sie als arme Witwe bemitleidet und genießt die Aufmerksamkeit der Dorfgemeinschaft. Diese Masche scheint immer und immer wieder zu funktionieren.
Doch Nancy hat nicht mit dem Arzt gerechnet. Der plötzliche Tod seines Patienten macht ihn nämlich misstrauisch. Er hat Samuel doch eigentlich in guter Gesundheit entlassen. Zumindest war er definitiv auf dem Weg der Besserung. Also ordnet er eine Autopsie an. Und er traut seinen Augen nicht, als man in Samuels Leiche eine so hohe Dosis Arsen findet, dass die ausreichen würde, um ein Pferd zu töten. Man nimmt Nancy im Oktober 1954 wegen des Mordes an Samuel fest. Das Verhör mit ihr ist nichts, was die Polizisten schon mal erlebt haben dürften, denn Nancy lächelt fast die ganze Zeit und wirft den Beamten tiefe Blicke zu.
Außerdem hat sie einen ihrer Liebesromane dabei. Und da die Fragen der Männer sie schnell langweilen, vertieft sie sich in die ihr so vertraute Lektüre. Den Vorwurf, sie könnte Samuel ermordet haben, streitet sie ab und muss dabei schon fast hysterisch lachen. Mehrere Stunden vergehen, doch die Polizisten kriegen einfach kein Geständnis aus der älteren Dame heraus. Sie hat mit den Männern eh längst abgeschlossen, bis einer der Beamten auf die Idee kommt, ihr das Buch wegzunehmen und ihr klarmacht, dass man die Todesstrafe für sie fordern würde, wenn sie nicht gestehe.
Werbung.
Hey, Prime members! Are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Werbung Ende.
Nancy überlegt einen Moment und gibt dann zu, ihren übergriffigen, letzten Ehemann vergiftet zu haben. Als man ihr in Aussicht stellt, dass sie bei weiteren Geständnissen ihr Buch wieder zurückbekommt, da gesteht Nancy kurzerhand auch die Morde an ihren anderen Ehemännern, also an allen bis auf Charles, ihrem ersten Mann. Er ist ja der einzige ihrer Männer, der rechtzeitig erkannt hat, wozu Nancy fähig ist und noch im letzten Moment die Flucht ergreifen konnte.
Das heißt, Charles hat Nancy damals mit Malvina nicht in trügerischer Absicht verlassen, sondern weil er schlicht und einfach Angst vor ihr hatte und Malvina schützen wollte. Am liebsten hätte er auch Baby Florine mitgenommen, doch die lag zu dem Zeitpunkt schlafend im Arm ihrer Mutter und Charles wollte auf keinen Fall riskieren, Nancy bei der überstürzten Flucht zu wecken, so sagte es Charles später. Der Auslöser, warum Charles überhaupt misstrauisch geworden ist, war der plötzliche Tod der zwei anderen Kinder. Ihr erinnert euch, Charles und Nancy hatten ja eigentlich 4 und die beiden mittleren waren an einer Lebensmittelvergiftung gestorben, kurz nacheinander.
Die Polizei fragt Nancy nun auch nach diesen Toten und auch nach ihren beiden verstorbenen Enkeln. Aber Nancy wäscht ihre Hände in Unschuld. Die Ehemänner, ja, die hat sie getötet, die Kinder auf keinen Fall. Und ihre Schwester und ihre Mutter und die Schwiegermütter? Die hat sie auch nicht getötet, sagt sie. Es ist kaum überraschend, dass niemand Nancy glaubt. Es gibt einfach zu viele Indizien, die darauf hindeuten, dass auch diese anderen Mitglieder ihrer Familie Nancys mörderischen Treiben zum Opfer gefallen sind. Ihrem Kampf für das, was sie Liebe nennt.
Insgesamt soll sie 12 Menschen ermordet haben. Die meisten vergiftet mit Rattengift oder Arsen. Man lässt die Leichen der verstorbenen erwachsenen Verwandten exhumieren und untersuchen. An keinem der Toten war vorher eine Autopsie vorgenommen worden, weil man immer von einer natürlichen Todesursache ausgegangen war. Doch jetzt, nach der Exhumierung, lassen sich alle Tode auf Vergiftung oder Erstickung zurückführen. Aber die Polizei drängt Nancy nicht dazu, auch diese Morde zu gestehen. Man hat bereits genug gegen sie in der Hand, um sie für den Rest ihres Lebens hinter Gitter zu bringen.
Und anhand ihrer Biografie lässt sich ein Motiv für jeden einzelnen dieser Morde erkennen, einschließlich für die an ihren Kindern und Enkeln. Gehen wir diese jetzt also nochmal durch. Was nun folgt, sind nur Theorien. Nichts davon ist bewiesen. Aber über diese Theorien sind sich unsere Quellen schon sehr einig. Also, Nancys übergeordnetes Motiv ist es, die perfekte Romantik zu finden. Also einen Mann, der all das verkörpert, was sie an den Traummännern in ihren Büchern so verehrt. Dass es solche Menschen in echt aber gar nicht gibt und dass alle ihre Probleme und Baustellen haben, das scheint sie nicht akzeptieren zu wollen. Nancy will aber nicht nur die wahre Liebe finden, sondern auch ihre Tochter Melvina davor schützen, selbst in so einen Strudel aus Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu geraten.
Denn Nancy hat nie gern Kinder gehabt. Nur Melvina selbst, also ihre älteste Tochter, ist ihr wichtig. Was mit den anderen drei Kindern passiert, ist ihr schlichtweg egal gewesen. Das hat sie Florine auch ihr Leben lang zu spüren gegeben. Mit ihren vier Kindern war Nancy schlichtweg so überfordert, dass sie den für sich logischen Schluss gefasst hat, zwei dieser Kinder zu töten. Florine war zu der Zeit noch ein Baby. Sie hat den vergifteten Brei noch nicht essen können. So die Theorie.
Und dann bekommt Melvina selbst ein Kind und Nancy projiziert ihre gesamten Probleme und Ängste auf ihre Tochter. Sie erkennt nicht, dass Melvina glücklich ist mit ihrem Mann und dem Nachwuchs und dass sie sich auf das Familienleben freut. Besonders, als Melvina nach der Geburt von Robert zeitnah noch ein zweites Baby bekommt. Es ruft das Trauma, das Nancy selbst durch ihre schnell aufeinanderfolgenden und ja auch unerwünschten Schwangerschaften erlitten hat, wieder hervor.
Also trifft Nancy die für sich logische Entscheidung, um Melvina vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. Vermutlich tötet sie das Neugeborene, indem sie ihm eine ihrer Haarnadeln in den noch weichen Kopf sticht. Wenig später vergiftet sie den zweijährigen Robert mit zuckrigen Keksen aus Rattengift, weil sie sieht, wie Melvina zunehmend die Kontrolle über ihr Leben verliert. Sie hofft, ihre Tochter so von ihrer Last zu erleichtern. Ja, und die Schwiegermütter waren ihr vermutlich einfach zu lästig, zu dominant, zu bestimmend, zu fordernd. Sie wollte sie aus dem Weg schaffen, um ohne Altlasten einen neuen Ehemann suchen zu können.
Ihre eigene Mutter war ihr auch eine Last. Sie hatte keine Lust, sie zu pflegen, ebenso wenig wie ihre kranke Schwester Dovi. Geld war tatsächlich nie ihre primäre Motivation, sondern immer nur ein netter Nebeneffekt ihrer Taten. Erst ganz zum Schluss, bei Ehemann 4 und 5, da hat sie bewusst darauf geachtet, dass entsprechende Versicherungen abgeschlossen sind und sie Zugriff auf die Konten bekommt. Nancy wollte einfach nur frei sein, um die Liebe zu suchen, auf ihre eigene Art. All diese Theorien haben wir aus einem Buch über den Fall, das den Titel »Eine schwarze Witwe« trägt und von Ryan Green geschrieben wurde. Es ist eine Art literarische Biografie über Nancy, in der sehr anschaulich und detailliert von ihrem Leben erzählt wird.
Als öffentlich bekannt wird, was Nancy getan hat, übertreffen sich die Zeitungen mit kreativen Namen für sie. Einige nennen sie den Lonely Hearts Killer, andere bezeichnen sie als Giggling Granny, weil sie bei den Verhören und ihrem Prozess ständig lächelt und rumgluckst. Aber auch Black Widow oder Selfmade Widow wird sie genannt oder Lady Bluebeard. Bluebeard bezieht sich auf die Erzählung von einem wohlhabenden Mann, der es sich zur Gewohnheit gemacht hat, seine Ehefrauen zu ermorden. Es gibt im Englischen sogar das Verb Bluebearding, um entweder das Verbrechen zu beschreiben, eine Reihe von Frauen zu töten oder eine Serie von Frauen zu verführen und dann zu verlassen. Frauen oder in unserem Fall eben Männer.
Bevor ein Urteil in Nancys Fall gefällt werden kann, muss erstmal geklärt werden, wie zurechnungsfähig sie überhaupt ist. Vier Psychiater untersuchen sie und alle kommen zu dem gleichen Ergebnis. Ja, Nancy kann in vollem Umfang für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. 1955, ungefähr ein Jahr nach ihrer Festnahme, da wird sie zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 48 Jahre alt. Eigentlich wäre in Nancys Fall rein juristisch auch eine Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl vertretbar gewesen. Damit wäre sie die erste Frau in der Geschichte Oklahomas gewesen, die hingerichtet wird.
Doch entgegen der psychologischen Gutachten erklärt der Richter sie für geistig krank, weshalb er lieber von einer Todesstrafe absehen würde. Er wolle keinen schlechten Präzedenzfall schaffen, indem er eine Frau, insbesondere eine mit geistigen Einschränkungen, hinrichte. So steht es in einer Abhandlung der Encyclopedia of Alabama geschrieben. Oder anders gesagt, wäre Nancy ein Mann gewesen, hätte man sie vermutlich sofort hinrichten lassen. Aber so darf Nancy weiterleben, in Haft, aber immerhin am Leben. Sie hat übrigens auch selbst eine Erklärung dafür, wie sie immer wieder in diese mörderischen Stimmung verfallen konnte. Auslöser sei der heftige Unfall gewesen, den sie mit 7 Jahren im Zug hatte.
Damals ist sie ja mit ihrem Kopf gegen eine Metallstange geknallt und hatte von da an ja auch immer wieder mit Migräne und Depression zu kämpfen. Und dieser Unfall soll jetzt also die Ursache sein für ihr zerstörerisches Verhalten. Ob daran wirklich was dran ist, das bleibt wohl Gegenstand von Spekulationen. In dem Buch Eine schwarze Witwe, von dem wir ja gerade schon gesprochen haben, da stellt der Autor eine andere interessante Analyse an. Er schreibt, dass jede einzelne von Nancys Handlungen von 2 komplett entgegengesetzten Idealen bestimmt gewesen seien.
Das erste Ideal sei von ihrem Vater vererbt worden. Die Vorstellung, dass menschliches Leben von Natur aus wertlos sei und dass Menschen nur dann einen Wert hätten, wenn sie etwas produzieren oder einem von Nutzen sein können. Eine unter Soziopathen weit verbreitete Behauptung. Das andere Ideal wurde ihr indirekt von ihrer Mutter überliefert, dass wahre Liebe das höchste aller Ziele sei. Ja, und so ist aus dem Mädchen von der Farm, das nicht zur Schule gehen darf, eine mörderische Oma geworden, deren Spitzname der Giggling Granny nicht annähernd das Grauen umfasst, das sie bei den Menschen in ihrer Familie und ihrer Umgebung ausgelöst hat. Da trifft der Titel der Lonely Hearts Killerin wohl eher zu.
Am 2. Juni 1965 stirbt Nancy im Alter von 59 Jahren an Leukämie. Sie hat nach ihrer Verurteilung nie wieder einen freien Fuß in Freiheit gesetzt. Ihre älteste Tochter Melvina hat neu geheiratet und mit ihrem Mann auch wieder Kinder bekommen. Melvina hat ihre Mutter während des Prozesses übrigens begleitet und davon gibt es auch ein Foto, auf dem sie mit ihren 2 Töchtern und Nancy zu sehen ist. Das könnt ihr euch mal anschauen, das haben wir in den Shownotes verlinkt. Nancy lächelt in die Kamera, eine Enkelin hält sie auf dem Arm, der anderen hat sie locker einen Arm um die Schulter gelegt. Und das Ganze sieht so aus, als wäre nichts gewesen, als handelt es sich hier um ein ganz normales Familienfoto und nicht um das Zeugnis eines Mordprozesses.
Nur Melvina schaut auf diesem Foto nicht in die Kamera. Sie blickt ihre Mutter an. Ihr Gesicht ist ernst. Kein falsches Lächeln, keine Show. Melvina sieht aus, als hätte sie nichts von dem vergessen, was geschehen ist.
Ja, und damit schließen wir diese schwarze Akte für heute. Wie ist es euch beim Hören ergangen? Was sind eure Gedanken zu dem Foto vor allem, das wir eben gerade besprochen haben? Ab welchem Moment habt ihr heute geahnt in der Folge, dass es Nancy war, die die ganzen Menschen ermordet hat? Da freuen wir uns natürlich wie immer, von euch und euren Gedanken zu lesen. Gerne bei Instagram, da heißen wir Schwarze Akte. Und dann freuen wir uns natürlich sehr, 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 wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at SweetTango.com.